Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Guck mal einer an, schon wieder Montag. Zeit für eine neue Folge Moon Talk hier vom Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, wir haben viel zu besprechen heute. Woche 15 in der NFL, 2 Monday Night Games gibt's noch, auf die schauen wir am Ende dieser Folge. Aber es gab jetzt schon so viel, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen und sollen. Ich glaube, wir müssen einmal eine... Also es gab viele Verletzungen gestern leider wieder, auch mehrere Quarterbacks, die betroffen waren, aber wenn sich halt nun mal ja der Nummer 1 Quarterback dieser Liga verletzt, dann muss man da schon nochmal kurz drüber sprechen, denn Patrick Mahomes hat sich mal wieder am Sprunggelenk verletzt, ja. Die Frage ist nur, wie schlimm ist es diesmal?
Ja, das ist die große Frage und da werden wir jetzt nicht groß spekulieren. Wir werden, denke ich, heute Morgen mehr Antworten bekommen. Mahomes hat nach dem Spiel gesagt, so direkt nach dem Spiel, schwer zu sagen, Adrenalin ist natürlich noch hoch und es ist erst der nächste Tag in der Regel, wo man ein besseres Gefühl dafür kriegt. Er hat auch gesagt, so er denkt, also er hat es so formuliert, in anderen Umständen hätte er das Spiel vielleicht auch beenden können. Also wissen wir alle, dass Mahomes wahrscheinlich versucht hat, da wieder reinzukommen in das Spiel. Aber das hatten sie letztlich unter Kontrolle. Cleveland hat ihnen die Turnover gegeben und so weiter. Das war jetzt nicht unbedingt ein Spiel, wo du den Knöchel nochmal riskieren musst.
Ja.
Sie haben die kurze Woche jetzt, also die nicht richtig kurze Woche, nicht Thursday Night, aber am Samstag haben sie ja das Spiel gegen die Texans. Und dann haben sie ja den kurzen Turnaround mit dem Mittwochsspiel gegen Pittsburgh. Das ist das nächste Programm für die Chiefs. Und dann müssen wir jetzt einfach schauen, ob sie sagen, also zumindest für Samstag lassen wir Mahomes vielleicht raus. Ist halt eine Gratwanderung, weil klar, es geht um den Nummer 1 Seed in der AFC. Und du kannst dir jetzt nicht leisten, irgendwie da ein Spiel wegzuwerfen. Weil dafür sind die Bills einfach deutlich zu heiß im Moment.
Lass uns auf die Spiele gucken. Und wir fangen an mit dem Sunday Night Game. Die Seahawks gegen die Packers. Und die Packers gewinnen das am Ende dann doch relativ deutlich mit 30-13. Und ja, das sieht deutlich aus. War es unterm Strich auch, aber es war auch, also es war zwei Drittel des Spiels, war es deutlich und ging in eine Richtung. Aber es gab so eine Phase, wo es hätte kippen können. Ist es aber nicht. Also, die Packers Offense erstmal übers Feld gerollt, die komplette erste Halbzeit. Jeden Drive gescored. Und die Seahawks haben sich richtig schwer getan, offensiv und defensiv. Ja. So, dann kommt die zweite Halbzeit, da machen die Seahawks zumindest defensiv viel, viel besser. Aber Geno Smith muss verletzt raus und Sam Howell kommt rein. Der hat leider gar nicht funktioniert, der hat, weiß ich nicht, was er da veranstaltet hat. Und deshalb kommen sie nicht ran. Ich meine, auch mit Geno Smith wäre es nicht garantiert gewesen, dass man da noch was hätte reißen können in diesem Spiel. Dafür war die Protection zu schlecht, dafür hat man sich viel zu viele Strafen geholt. Das Run-Game war nicht schlecht, aber ich würde sagen inkonstant unterm Strich. Aber irgendwie, wie gesagt, wenn man auf diese eine Phase schaut, wo man gedacht hätte, wenn jetzt die Seahawks scoren können, und ich glaube, Seahawks-Fans fragen sich nach dem Spiel, was wäre gewesen, wenn?
Ja, ein bisschen schon. Und auf der anderen Seite aber ist es ja auch so ein bisschen das Thema dieser Seahawks-Saison. Also klar, mit der Geno-Verletzung, und das ist für sich auch nochmal ein Riesenthema, weil aktuell könnte durchaus sein, dass der nächste Woche nicht spielt, in einem Spiel für Seattle, was unheimlich wichtig ist, weil jetzt der Rest der Division wieder rangerückt ist. Sie finden ja generell ihre Konstanz nicht. Also jetzt hatten wir mal ein paar Wochen, wo sie als Team besser waren, vor allem mit der Defense, die Offense okay, aber hier letztlich immer noch up and down. Sie hatten jetzt dieses eine Spiel gegen Arizona, wo sie den Ball laufen konnten, aber sonst die gleichen Themen ja letztlich immer noch. Und für mich der Takeaway aus dem Spiel war halt schon wieder der Reminder daran, was für ein Klotz am Bein dieser Offense einfach die Offensive Line ist.
Ja.
Und es waren nicht nur die Line, nicht falsch verstehen, aber sie konnten halt dann doch wieder gar nichts am Boden machen. Sie hatten diesen einen langen Run von Charbonnet und das war's.
Ja.
Sie sind auch schnell wieder weggegangen vom Run-Game. Also ja, du hast ja gesagt, Green Bay erste Halbzeit war sehr dominant, da haben sie sehr gut gescored. Aber auch das war ein Thema in dieser Saison immer wieder, dass Seattle eben sehr, sehr schnell vom Run dann auch weggeht. Und dann bist du in vielen Dropback-Situationen und da ist die Line ja fast ein noch größeres Problem. Also Geno wurde dreimal gesackt, als der dann raus musste, Howell noch viermal. Gleich der erste gegen Geno war so ein Play, third down, der erste Read ist nicht da. Und bevor er überhaupt zur Backside kommt in seiner Progression, bricht die Pocket schon zusammen. Ja. Adrian Cooper hat ein Monsterspiel für die Packers, sein ganz klar bestes bisher. Mehrere Tackles for Loss, ein Sack gehabt, zwei Quarterback-Hits. Die Interception, die war von Howell dann sehr auf dem Silbertablett serviert, muss man fairerweise sagen. Aber Packers haben auch die Protection einige Male dann mit Stunts nach innen geschlagen. Zusätzliches Handicap da noch. Seattle hat seinen Center in der ersten Hälfte verloren. Also da war dann der Backup drauf. Und als Seattle dann eben im Laufe der ersten Hälfte mal so ein bisschen einen Rhythmus hatte, es ist wieder ein Sack bei Third Down, der den Drive beendet. Sie kickt nur ein Field Goal. Im nächsten Drive wirft Gino dann die Endzone Interception. Ich glaube, seine vierte dieses Jahr.
Die ja, aber auch nur durch die mangelnde Protection zustande kam. Ich glaube, es war ein Blitz der Packers. Auf jeden Fall sehr viel Druck auf Gino. Und der versucht dann irgendwie noch so im Rückwärtslaufen den Ball
genau. Er darf ihn, glaube ich, trotzdem nicht werfen. Es ist auch ein tolles Play von Valentine, der eigentlich die Coverage bei dem Spieler darunter hat, also davor, und sich aber löst, abfällt Richtung Endzone, um dann eben vor Fan zu kommen und den Ball abzufangen. Und das waren eben zwei Drives, wo sie 6 Punkte, 10 Punkte machen sollten und 3 letztlich nur holen. Sie hatten ja immer noch ein paar Big Plays durch die Luft. Aber selbst wenn wir sagen, so eine Phase war da, wo es vielleicht noch mal in eine andere Richtung gehen könnte, so wie die Offensive Line gestern gespielt hat, vertraue ich da einfach nicht drauf. Und du merkst im Moment eben wieder, wenn es dann gegen die Top-Teams in der Conference geht, dann brauchst du einfach solche Ausnahmespiele vom Passing-Game. Und das, da kannst du dich nicht drauf verlassen. Wir werden jetzt kommende Woche das Spiel gegen Minnesota kriegen. Und wenn da Gino nicht spielt und du Sam Howell hast gegen Brian Flores hinter dieser Offensive Line, puh, also reden wir am Donnerstag drüber.
Reden wir am Donnerstag drüber. Wir müssen aber noch über die Packers sprechen, denn ja, die Lions, gegen die sie zweimal verloren haben, die waren eine Nummer zu groß. Aber abgesehen davon haben sie alles gewonnen die letzten Wochen. Und wir haben über den Pass Rush gesprochen. Ich meine, klar, die Protection der Seahawks hat das hier auch ermöglicht, aber trotzdem, der Pass Rush hat gut funktioniert. Die Offense hat gut funktioniert, also allen voran erstmal Josh Jacobs gefühlt alleine dieses Spiel dominiert, dann aber auch über andere, vor allem Receiver, noch Wege gefunden. Ich meine, sie hatten so einen Durchhänger, so Anfang der zweiten Halbzeit, aber es ist natürlich auch irgendwie ein Qualitätsmerkmal, wenn du dann nicht einbrichst, sondern das überstehst und das dann auch noch deutlich nach Hause bringst, am Ende auch den Sack dann klar zumachst und quasi ungefährdet gewinnst. Also die Packers haben hier schon ein Ausrufezeichen gesetzt, auch mit Blick auf die Playoffs. Also sie sind noch nicht safe drin, aber 2 Siege voraus bei 3 Spielen, gehen wir mal davon aus. Die sind dann auch in der Postseason ernst zu nehmen, wenn sie da vielleicht noch ein bisschen mehr Stabilität reinbekommen.
Die sehen richtig gut aus offensiv, jetzt seit ein paar Wochen schon. Und wir hatten uns vor dem Spiel ja gefragt, ob Seattle defensiv das bestätigen kann, was sie jetzt seit der Bye gezeigt haben. Das war für mich mehr noch eben ein Statement darüber, wie gut diese Packers-Offense jetzt schon seit Wochen wieder ist und wie gut sie hier waren. Auch hier in der Vielseitigkeit, also wie die den Ball laufen können, wie gut das Quick-Game aussieht, wie viel besser dosiert die Shot-Plays sind und wie viel präziser die auch sind, verglichen mit früh in der Saison. Ich fand, Love war mega gut underneath, also viel sicherer. Fast immer, wenn Seattle Druck gebracht hat, hatten die Packers Antworten. Die Fenster, die er da teilweise noch trifft, einfach, die treffen einfach nicht viele Quarterbacks im Underneath-Passing-Game. Der eine Touchdown, der zum 14-0 war, so ein Beispiel, wo er den wirklich noch richtig gut platziert, zwischen mehrere Verteidiger. Und du siehst die Konstanz auch in den Zahlen. Also in puncto Success Rate war das Loves 5. Karrierespiel letzte Woche, also gestern gegen Seattle. Und du siehst eben, wie sie den Ball effizient verteilen. Jacobs war in der ersten Hälfte ein richtiger Unterschiedsspieler, weil er, klar, wie er den Ball läuft, da hatten wir auch drüber gesprochen, ne? Runs durch die Mitte hatten wir vorher angesprochen. Aber eben, weil er auch ein essentieller Teil des Passing-Games war und auch im Gameplan ein essentieller Teil war. Run-Game hat Seattle in der zweiten Hälfte dann besser verteidigt. Aber dann kamen ja die Big Plays eben als Ergänzung dazu, hatten wir auch vorher drüber gesprochen. In den Wochen jetzt, wo Seattles Defense so gut aussah, in der Regel war es eigentlich gegen Teams, wo sie nicht unbedingt das vertikale Dropback-Passing-Game fürchten mussten. Hier haben die Packers sie einige Male erwischt. Also Love hatte ja ein paar tolle Dinger, dieser eine auf Watson im zweiten Viertel, der für knapp 40 geht Richtung Sideline. Der Touchdown bei Third Down, super platziert über die Mitte. Das ist kein leichter Catch, aber der Ball kommt halt genau dahin, wo Romeo Doubs ein Play machen kann und der Corner nicht. Und Seattle hat dazu noch 2 tiefe Pass-Interference-Strafen kassiert, die ja im Boxscore dann gar nicht stehen. Ja. Also die Packers haben mich schon offensiv extrem beeindruckt. Defensiv war es für mich mehr. Mich hat es ein bisschen an das Texans-Spiel erinnert, wo Green Bay einfach mit relativ leichten Mitteln die Line of Scrimmage so kontrolliert hat, dass der Gegner einfach nie wirklich was machen konnte und nie so in diesen Rhythmus kam. Klar, mit der Quarterback-Verletzung dann noch gravierender. Aber mein Takeaway aus diesem Spiel war, und das können wir gerne als Überleitung nehmen fürs nächste Spiel, mein Takeaway war, dass die Packers das Team sind, wo ich schon glaube, dass die Detroit in den Playoffs schlagen können, weil sie eben defensiv genug machen und halt diese Offense haben, die wirklich, wirklich gut aussieht und die scoren kann. Und das ist halt der Punkt gegen Detroit. Du kannst defensiv einigermaßen den Zugriff haben, aber du musst wahrscheinlich trotzdem 40 machen.
Ja, nee, da gehe ich nicht mit. Darüber können wir ein andermal nochmal sprechen, aber da gehe ich grundsätzlich nicht mit, weil ich glaube, dafür reicht die Defense-Qualität dann nicht aus und eben du musst sie dann selber, also du musst selber dann auch noch horrend viel punkten. Bevor wir zu dem Spiel kommen, auf das du gerade angespielt hast, für die Seahawks war es natürlich eine ganz, ganz bittere Niederlage jetzt im Playoff-Rennen, weil die sind hinter die Rams zurückgefallen, die ja gewonnen hatten das Thursday-Night-Game. Und die Commanders sind jetzt auch eins vor, die gewonnen haben. Die Niederlage tut richtig weh.
Ja, und sie haben eben, wie gesagt, jetzt Minnesota, vielleicht ohne Geno. Ja. Also da, wenn das passiert, wenn Geno nicht spielt, dann sind sie da auch der klare Außenseiter, denke ich.
Kann einfach wirklich das Saisonende, also
ja, sie haben, also Woche 18 angeht. Ist ja dieses direkte Duell gegen die Rams. Ja. Eventuell ist das dann, haben wir vor ein, zwei Wochen schon mal gesagt, das könnte das Entscheidungsspiel um die Division sein.
Ja, aber auch aber wenn sie nach nächster Woche zwei Siege, beziehungsweise sind die Rams jetzt ein Sieg vor, ja, ne?
Nee, jetzt sind sie gleich auf.
Aber die haben den Tiebreaker.
Die haben den Tiebreaker, genau.
Genau,
also, musst aus Seahawks Sicht, musst du ja, zumindest eben gleich aufbleiben.
Genau. Ja, das könnte sich auch als schwierig herausstellen. Aber sprechen wir über eine ganz wilde Nummer. Die Lions gegen die Bills. Beide Teams mit über 500 offensiven Yards, teilweise deutlich. Beide mit über 40 Punkten. Am Ende ist es ein 48-42 für die Bills. Das klingt auch nach einem relativ engen Spiel, aber ehrlicherweise sind die Lions 60 Minuten nur hinterhergelaufen. Ich meine, das haben sie gut gemacht. Sie sind gut gelaufen. also gelaufen, kommen wir gleich zu. Vielleicht schwierige Wortwahl hier in dem Fall, aber sie haben so ein Spiel noch eng gestalten können. Die Bills gehen aber früh in Führung und das hat diesem ganzen Spiel irgendwie schon den Stempel aufgedrückt. Insgesamt haben die Bills nur ein einziges Mal gepuntet und sie hätten sogar noch ein Field Goal mehr haben können, wenn nicht sogar müssen. Das war ein einfaches Field Goal,
was sie da verschossen haben. Der kürzeste Miss dieser Saison.
Wirklich?
Ich glaube, gab es schon einige. Der kam ja von der, was war das denn? Wo waren die?
Ganz
5 oder so?
Das war ganz kurz, ja.
Das war 5 oder 6 oder sowas? Von der 6, ja. Also viel kürzer geht's ja nicht.
Ja, stimmt.
24 Yard Field Goal. Ich glaube, ich habe gelesen, es war der kürzeste Miss dieses Jahr.
Ja, und nach seiner historischen Performance letzte Woche haben wir nochmal ein brutales Spiel von Josh Allen bekommen. Mit 362 Passing Yards, 2 Touchdowns durch die Luft, 2 Touchdowns am Boden mit fast 70 Rushing Yards. Und der hat nochmal einen großen Schritt in Richtung MVP gemacht.
Es macht halt unfassbar viel Spaß, ihm zuzugucken aktuell. Wie der auch spielt, mit so einer positiven Arroganz mittlerweile, es macht schon richtig viel Spaß. Ja, war ein historisches Spiel auch. Also zum einen jetzt das Highest-Scoring-Game der Saison. Also hat ja das letzte Woche dann überholt. Und die Bills sind das erste Team seit 1966, das in aufeinanderfolgenden Wochen jeweils 40 Punkte scored und 40 Punkte kassiert.
Ja, das habe ich auch mir schon auch rausgeschrieben, die Statistik ist großartig. Ja,
er passt halt irgendwie auch dazu. Ja, die ersten Drives erstmal, die ersten drei, alle 70 plus, ja, Touchdown-Drives mit viel Josh Allen, viel Passing-Game zu den Running Backs. Also erster Drive war vor allem Ty Johnson. und zwar eben nicht irgendwie, dass du Screens wirfst, Checkdowns oder sowas, sondern tiefe Pässe. Beim ersten geht Johnson direkt aus dem Play-Action-Fake durch die Mitte, also wirklich durch die B-Gap, straight tief, attackiert den Linebacker direkt vertikal. Und Allen trifft ihn für 33. Beim zweiten kreiert Josh Allen, 3. und 5, mehrere Crosser, nichts offen, er verlängert das Play. Johnson driftet immer tiefer und Allen trifft ihn über die Mitte für 24. Zweiter Drive, wieder die Running Backs. Erstes Play des Drives, 28 Yards auf James Cook. Das war auch von Allen improvisiert. Eigentlich Play-Action zu Cook, der geht in die Flat. Wäre da so die Checkdown-Option. Aber Allen entkommt eben dem Pressure, kommt auf Cooks linke Seite rüber. Der sieht es, geht tief. Terrion Arnold überrennt das Play ein bisschen. Und Allen trifft ihn dann auch da tief. Und beim dritten Touchdown-Drive, 31 Yards auf Ty Johnson. Und der war wieder designed. bei 4. und 2 war es, glaube ich, sogar. Geht er in den Slot, läuft diese Wheel Route, Gegenspieler schätzt es falsch ein, sie kriegen ihn frei geschemt auch, der tiefe Safety ist zu weit weg und Allen trifft ihn auch da tief. Also das war ganz klar was Buffalo gesehen hat hier in diesem Spiel, wo sie gesagt haben, ja, da wollen wir ansetzen. Sie hatten auch beim ersten Drive nach der Pause wieder ein explosives Play durch die Luft zu Johnson. Es war wieder ein Allen-improvisiertes Play oder ein Play spät im Down. Das müssen sie gesehen haben, dass sie eben matchup-mäßig wahrscheinlich per Design ihre Backs auch einige Male tief schicken. Aber eben auch klar die Anweisung, ey, wenn Allen das Play verlängert, dann gewinnt Tiefe, geht vertikal. Vielleicht, weil Detroit so viel Man-Coverage spielt und sie da wirklich die Gelegenheit auch für Big Plays gesehen haben. Es war auf jeden Fall wahnsinnig auffällig in dem Spiel. Und wir hatten uns ja gefragt, so wenn jetzt da Kincaid und Coleman ausfallen, die haben gespielt letztlich, Coleman hat ja auch das eine Big Play. Aber wie schlagen sie die Man-Coverage der Lions? Was sind ihre Antworten? Klar, Amari Cooper, theoretisch, der war es dann nicht mal gestern. Es waren die Running Backs in erster Linie.
Ja, und Ty Johnson am Ende der Top-Receiver mit Abstand mit 114 Receiving Yards.
Ja, ja.
Das ist schon crazy. Ja, also alles schön und gut, dominante Vorstellung, aber die Lions haben sich halt nicht so richtig abschütteln lassen, auch wenn man 48 Punkte macht, weil die Lions sind dran geblieben. Aber aus Lions Sicht ist das Spiel relativ, ja, undankbar einfach erzählt, finde ich, weil man hatte an beiden Seiten der Line Probleme. Und teilweise überraschend, teilweise weniger überraschend. Also bei der D-Line haben wir ja darüber gesprochen, dass da so viele angeschlagene oder verletzte Spieler gibt. Ich glaube, letztendlich hat keiner gefehlt von den Starting-Spielern. Sie haben zumindest
Gespielt, aber ja, genau. Sie haben Ali McNeil verloren im dritten Viertel. Und sie haben, also das ist generell Thema, das hätte ich ansonsten am Ende noch mal kurz aufgemacht, aber können wir auch hier machen.
Season-Ending.
Ja, Ali McNeil wohl Season-Ending, zumindest Dan Campbell hat das angedeutet. Carlton Davis potenziell auch Season-Ending.
Ja.
Also da reden wir mittlerweile über eine Defense, die unheimlich viel verloren hat, was Starter angeht. Und schon so ein bisschen in die Playoffs humpelt aktuell. Und das kann natürlich den Unterschied machen in der Postseason.
Ja, und selbst die anderen, die wir angesprochen haben, wie Josh Pascal und so, wir haben ja gespielt, aber halt nicht besonders, also offensichtlich nicht bei 100%, weil sie konnten weder Josh Allen noch James Cook am Boden stoppen. Was dann noch erschwerend dazu kam. Und die Offensive Line hatte überraschend Probleme. Grundsätzlich ja eine sehr starke, aber hier dann doch wirklich manchmal überfordert gewesen. Und natürlich hilft es dann auch nicht, Stichwort Gamescript, wenn du halt direkt mit 2 Scores hinten liegst, weil die Lions schon am liebsten, glaube ich, anders funktionieren wollen würden. Konnten sie hier nicht. Also im Schnitt laufen sie 31 Mal den Ball in einem Spiel bisher in dieser Saison. Gestern 15 Mal.
Und 2 davon waren Goff-Scrambles.
Genau.
Die normalerweise aber auch nicht passieren.
Ein guter Scramble.
Ja, voll. Beide waren, glaube ich, sogar positive letztlich. Aber ja, die sind ja nicht, also das ist nicht das, was sie eigentlich haben wollen.
Genau, und das macht es dann natürlich noch erschwerend, vor allem wenn du halt, deine große Stärke ist es eigentlich, beide Lines eigentlich permanent zu kontrollieren oder in vielen Spielen zu kontrollieren, den Ball viel und gut zu laufen. Und wenn du dann auf andere Wege, auf andere Art und Weise gewinnen muss, wird es für jedes Team schwer. Aber ich finde, dafür haben sie halt trotzdem noch sehr, sehr gut den Ball bewegen können.
Total. Das war wieder mein Takeaway, auch hier.
Ja.
Selbst wenn du sie limitierst, wie viele Antworten die dann haben.
Ja.
Aber dann gibt dir Gibbs halt ein Big Play nach dem Catch. Und sie haben dieses Trick-Play für 24 Yards. Sie kriegen einen Touchdown zum Offensive Tackle, natürlich mal wieder in der Red Zone. Sie haben diesen Hook and Ladder spät im Spiel noch gehabt für eine Fourth-Down-Conversion. Goff hatte diesen Scramble für einen First Down bei 3. und 10. Dann hat er mal Tim Patrick spät im Play noch gefunden, quasi für einen Querpass eigentlich fast zum Touchdown. Und diese Crosser, auf die sie halt eigentlich jede Woche immer wieder kommen. Mit St. Brown war es jetzt diese Woche wieder viel. Er hatte den tiefen Shot auf Jameson Williams. Der hätte nicht gezählt, weil es ein Holding war. Williams droppt ihn halt aber auch. Das war vielleicht sogar Goffs bester Wurf in dem Spiel gestern. Aber auch der Touchdown zu St. Brown dann zum 35-21. Absoluter Laser über die Mitte. Amon-Ra generell war ein totaler Motor gestern wieder. Auch hier fairerweise müssen wir sagen, Bills waren super angeschlagen in der Secondary. Also da haben wir auch Leute noch verloren dann, die schon als Backup gestartet haben in dem Spiel. Da gab es mehrere Backups, die dann am Ende auch drauf waren. Und man hat es, finde ich, auch gemerkt, dass die Räume in der Coverage, in der Zone-Coverage auch größer wurden und die Big Plays auch mehr kamen. Aber das ist eben das, was ich gemeint habe. In der ersten Hälfte hatte ich teilweise wirklich den Eindruck, als ich einfach nur das Spiel geguckt habe, und man blendet ja manchmal so ein bisschen den Spielstand dann auch aus, als ich einfach nur das Spiel analysiert habe, meine Notizen gemacht habe, habe ich mir echt oft aufgeschrieben, so hier, Bills, richtig guter Zugriff auf die Line, echt überrascht, sie kriegen Goff auf Plattform, sie schaffen es, dass er irgendwie schwierige Würfe setzen muss, in denen Detroit ihn nicht haben will. Sie haben generell mehr Druck bekommen eben auf Goff, als ich das erwartet hatte. Und dann guckst du aufs Scoreboard und Detroit macht 21 Punkte in der ersten Hälfte.
Ja.
Also das ist halt eben genau dieses Ding.
Und das
selbst
ist der Grund,
wenn du einen Zugriff kriegst, sie finden Wege, um explosiv auch den Ball zu bewegen.
Und das ist der Grund, warum ich dir eben widersprochen habe bezüglich Packers, Lions, weil es gibt nicht viele Teams, die sie A, überhaupt erst limitieren können. Das haben wir jetzt schon die ganze Saison über gesehen. Und selbst wenn man es kann, wie hier in diesem Spiel beispielsweise, musst du trotzdem unglaublich viele Punkte machen können. Klar, es wird immer einfacher, wenn in der Defense immer mehr Spieler ausfallen, klar.
Ja.
Aber trotzdem ist es schwer dann gegen diese Defense. Die Bills mussten hier über 42 Punkte machen, um dieses Spiel zu gewinnen, was sie von Anfang an eigentlich unter Kontrolle hatten. Wo sie von Anfang an geführt haben. Also, dieses Spiel, ich hoffe so sehr irgendwie. Also es gibt noch andere gute Paarungen, die ich mir vorstellen könnte für den Super Bowl, aber das hat für mich so richtig Super Bowl-Charakter. Für mich aktuell die beiden stärksten Teams. Und auch so auf so unterschiedliche Art und Weisen halt stark. Dass ich mir echt gut vorstellen, oder eine Wiederholung würde mir richtig gut gefallen. Wie gesagt, es gibt noch andere tolle Partien. Und Josh Allen muss es auch erstmal in den Playoffs zeigen. Der kann jetzt noch, wie hast du es genannt, positive Arroganz haben. Und das auch zu Recht. Ja, mach es in der Postseason, dann gucken wir weiter. Und wenn
Wobei
es zu einem Super Bowl-Rematch kommt.
An ihm eher selten lag, muss man sagen. Also die Art und
egal.
Weise, wie die Bills meistens ausgeschieden sind.
Ist mir egal, sie sind ausgeschieden.
Fair.
Ganz vielleicht in einem Super Bowl habe ich gelesen mit völliger Verwunderung, dass man insgeheim ein bisschen hofft bei den Lions, dass Aiden Hutchinson zu einem Conference Championship Game wieder zurück sein
kann. Das war mal ursprünglich die Timeline,
genau,
die da so irgendwie rumgegeistert ist.
Das wäre, also
will ich erst mal sehen. Ne?
Also ich will es auch erst mal sehen. Ich habe dieses Bein gesehen gut, ich bin kein Mediziner. Ich weiß nicht, wie lange sowas dauert, aber das wäre crazy.
Die Gefahr für Detroit ist halt jetzt wirklich, mit dem, was defensiv da passiert gerade und wie viele Leute sie verlieren. Sie haben jetzt noch zwei Spiele, die nicht leicht sind in Chicago. Ne? Denkt an Thanksgiving. Chicago hat es sehr eng gemacht plötzlich noch gegen Detroit. Und in San Francisco danach. Keine Ahnung, was wir von diesem Niners-Team noch bekommen, aber jetzt irgendwie Kanonenfutter ist es nicht. Und dann Minnesota in Woche 18. Und die Gefahr für Detroit ist jetzt eben, dass wenn die noch eins verlieren, wenn die jetzt noch, was durchaus passieren kann natürlich, gerade wenn wir sagen, die Defense, die verlieren jede Woche einen Starter gefühlt oder zwei, ist, dass sie den Nummer 1-Seed noch verlieren. Die Eagles spielen in Washington diese Woche und dann Cowboys Giants. Also die Eagles haben ein deutlich leichteres Restprogramm und es ist ein Spiel. Also die sind ja gleich auf, beide haben 12 Siege, 12 und 2 beide. Und die Lions haben im Moment eben besserer, was ist es dann, Conference-Division-Record? Ich glaube, Conference-Record ist es dann, glaube ich, zuerst.
Sie können, aber nicht nur das. Ich meine, die Vikings sind doch auch in lauer Position, je nachdem, wie das heute Abend läuft. Aber du hast
die
in
Vikings,
Woche 18 das direkte Duell. Ja, die Lions haben das erste gewonnen. Aber wer weiß, was in den nächsten zwei Wochen passiert. Und dann kann das wirklich ein Endspiel dann in Woche 18 werden. Was den Division-Sieg angeht, das ist dann nicht mehr entscheidend, was die Playoffs angeht natürlich, aber was die Positionierung und natürlich auch den Gegner in den Playoffs in der ersten Runde angeht, könnte das eine große Rolle spielen.
Minnesota hat jetzt theoretisch sein Schicksal selbst in der Hand. Wenn die alle Spiele gewinnen, gewinnen sie die Division.
Klar.
Der Restprogramm der Vikings ist halt Seattle, Green Bay, Detroit nach Chicago heute.
Das ist tough,
Das ist tough, aber wenn sie alle gewinnen, gewinnen sie die Division. Wir müssen einen Punkt noch ansprechen für dieses Spiel. Wie fandest du den Onside-Kick?
Den mit 12 Minuten noch auf der Uhr? Es ist ganz schwierig für mich, weil ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Weil ich bin ein absoluter Fan von ultra-aggressivem Playcalling. Und deswegen ist es natürlich schwierig, wenn man weiß, wie es ausgegangen ist, das ganz objektiv zu beurteilen. Weil in dem Moment saß ich, wie so oft bei Dan Campbell-Entscheidungen, ja, geil, geil, mach. Mhm. Finde ich gut. Und es war ja nicht die einzige aggressive Play-Calling-Entscheidung, ja, die getroffen wurde, ja, mal wieder in diesem Spiel. Klar, wenn man jetzt weiß, wie es hinten raus dann zu Ende gegangen ist, vielleicht, ja, aber ich weiß nicht, ich find's gut, wenn man dann auch mal solche Dinge probiert.
Ich würde sogar aber sagen, wenn wir jetzt sagen, wie es ausgegangen ist, also klar, ne, sie schaffen den Onside-Kick nicht, das ist quasi der Worst Case, Bills recovern, tragen den zurück, bis an die 5, scoren dann sofort einen Touchdown. Aber der nächste Bills-Drive danach waren 10 Plays, 47 Yards, 6 Minuten von der Uhr genommen und sie kicken einen Field Goal. Ja. Und an dem Punkt, wo Detroit diesen Onside-Kick macht, das war 12 Minuten vor dem Ende, 10 Punkte Spiel, also sie sagen 10 Punkte hinten. Wenn du da Buffalo den Ball einfach wieder so gibst, dann läufst du halt Gefahr, dass du den Ball das nächste Mal, wenn du deine Offense den Ball kriegst, dann sind es vielleicht noch 6-7 Minuten auf der Uhr und du bist 17 Punkte im Rückstand. Deswegen kann ich die Entscheidung komplett nachvollziehen, weil sie das Gefühl, ja, einfach hatten, und ich glaube, es ist das richtige Gefühl, dass du mindestens eine Possession außerhalb von einem Defensive Stop klauen, ja, musst.
Ja.
Weil du sonst keine Chance mehr hast, in dieses Spiel reinzukommen. Und am Ende war ja dann die gleiche Szene nochmal. Wenn sie da den Onside-Kick recovern, ja, und das war ja durchaus knapp, dann wäre das eben das Ticket nochmal rein gewesen. Aber sie mussten eine Possession, ja, klauen außerhalb von einem defensiven Stop. Und das hat halt nicht geklappt. Aber du musst es, glaube ich, versuchen. Und deswegen finde ich es okay.
Genau. Also, ja, ich glaube, da sind wir ähnlich unterwegs. Weil du musst, um in dieses Spiel reinzukommen, irgendwas machen, was, ja, so ein bisschen verrückt ist, was um die Ecke gedacht ist. Ja. Weil gegen so einen Gegner mit Josh Allen in der Form,
ja,
mit dem Rückstand, ja, letztendlich hättest du defensiv vielleicht einen Turnover gebraucht. Ja, wir haben eigentlich schon über alles gesprochen, was ich hier jetzt noch stehen habe. Vor allem, was dann die Playoff-Implikation angeht. Die Bills natürlich versuchen weiterhin noch irgendwas in Richtung Chiefs zu machen, aber das ist dann doch eher schwierig. Sprechen wir lieber über ein Team, das die Division clinchen konnte gestern. Die Houston Texans, die haben gegen die Miami Dolphins gespielt. Gratulation erstmal natürlich dazu. Und dann gehen wir ins Detail. 20-12 am Ende für die Texans. Eine meiner Notizen ist ein Spiel, was, glaube ich, niemanden so richtig happy machen kann, obwohl die Texans halt, wie gesagt, das Minimalziel sozusagen erreicht haben, ja, nämlich die Division gewonnen, ja, Postseason, alles schön und gut. Am Ende waren es aber, am Ende haben zwei gute Drives, würde ich sagen. Mhm. Das eine war mit kurzem Feld, der eine Touchdown, gereicht, ja, für die Texans. Und natürlich eine herausragende Derek Stingley-Performance mit 2 Interceptions, 4 Turnover von Tua Tagovailoa. Wir müssen gleich über die Texans Offense im Detail sprechen, aber so grundsätzlich ist einfach, die Dolphins haben, ja, quasi die Saison damit hergeschenkt, obwohl, ja, sie ja nochmal wieder gut aufgeholt haben. Mhm. Comeback wäre möglich gewesen in Sachen Playoffs. Und die Texans, ja, boah, ein Spiel, was niemand happy machen kann. Ich bleibe bei meiner Notiz.
Ist total witzig, weil inhaltlich ist es exakt mein erster Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich hatte, weil wir es ja auch noch, wir hatten das Spiel ja nicht als Einzelpreview, aber wir hatten es kurz angesprochen. Ja. Und ich hatte ja gehofft, dass es ein Spiel eben wird, in dem wir über eines der beiden Teams was Positives mitnehmen im AFC-Playoff-Rennen. Ja. Also, dass wir, ja, entweder eben sagen, ey, Texans Offense, jetzt, ne, Dolphins Defense war okay zwischendurch in der Saison, aber jetzt auch ein bisschen gestruggelt. Und hier machen sie, hauen sie mal einen raus. Hier machen sie mal 30, die Offense sieht gut aus. Mhm. Und du hast wieder ein bisschen Vertrauen da rein. Stattdessen ist es halt ein Fake-Punt, der Houston am Ende dann auf die Siegerstraße bringt und diese 4 Turnover eben von, ja, von Miami. Und bei Miami auf der anderen Seite ein Spiel, das absolut zu haben gewesen wäre, gegen ein Texans-Team, das überhaupt nicht überzeugt. Und du verabschiedest dich halt mit einer Leistung, die eigentlich noch mehr offensive Fragen in den Raum wirft, als wir eh schon hatten mit diesem Team. Und die Turnover waren natürlich der Unterschied. Also der Strip-Sack, ja, von Will Anderson, da stand es noch 3-3. Das war eines dieser Plays, bei denen ich fand, es hat so gewirkt, als hätte Tua da so einen dieser Kurzschlussmomente. Das Playdesign funktioniert nicht, third down, der erste Read ist nicht da. Mhm. Und dann ist so ein kurzer, wie so ein Kurzschlussmoment. Und dann driftet er nach hinten, sein Timing ist komplett weg, Gefühl für die Pocket ist nicht da, läuft noch so halb in den Sack rein. Anderson erwischt ihn halt voll auch von der Blindside. Und im Gegenzug scored Houston seinen ersten Touchdown mit kurzem Feld. Die erste Interception ist natürlich spektakulär von Kalen Bullock, wie er den abfängt, aber Tua wirft den eben auch wieder komplett irgendwie im Vertrauen darauf, dass dieser Read auch offen sein wird. Aber Bullock ist eigentlich die ganze Zeit im Play, den darf er so nicht werfen. Dann kam direkt nach dem Takeaway der Dolphins Defense, die hatten ja diesen, die Texans ja diesen Snap, der da nicht funktioniert hat, und Miami kriegt den Ball. Und dann kriegst du direkt den nächsten Pick, langer Return von Kalen Bullock. Und sie konnten das Field Goal halt da noch vor der Pause kicken. Zweite Deception in der Red Zone, früh im vierten Viertel, late, nach außen, zu wenig Arm drin, Stingley antizipiert es, kommt unter den Ball. Also sie haben Punkte vom Board genommen. Die letzte dann war kurz nach dem Two-Minute-Warning. Ich meine, sie hätten theoretisch da immer noch ins Spiel kommen können, muss man ehrlicherweise sagen, weil es waren nur 8 Punkte. Und der wirft da so einen Floater Richtung Sideline, Tyreek Hill hat den sogar erst noch kurz. Aber weil der Ball unterworfen ist, kann Stingley eben das Play am Catchpoint machen. Also die Interceptions haben erst Houston Punkte ermöglicht. Dann haben sie Scoring-Gelegenheiten für Miami weggenommen. Die Art der Picks auch. Tua, ich fand auch Tua außerhalb der Turnover hat mehrere Würfe verfehlt, die er halt treffen muss in dieser Offense. Und klar, ansonsten wieder kein Run-Game von Miami. Das, glaube ich, haben wir auch erwartet hier, auch wenn Houston ja ohne Azeez Al-Jahir und ohne Jalen Petrie auch angeschlagen oder limitiert ist in der Box. Tua hatte gestern 4,9 Yards pro Pass. Seine durchschnittliche Average Depth of Target, also wie tief er den Ball wirft, pro Completion waren 2,6 Yards. Das sind halt diese ganzen Pässe da ins Backfield, diese Swing-Pässe, die gar nicht über die Line fliegen, die zum Teil Miamis Run-Game sind aktuell. Aber du siehst halt, wie limitiert diese Offense dann ist, wenn sie mal irgendwas anderes als sowas machen muss. Und klar, Jalen Waddle verletzt raus. Das war logischerweise ein Handicap dann auch für diese Offense. Aber ja, das ist ein Spiel, das du halt in dem Spielverlauf auch einfach gewinnen musst. Und wenn du selbst ein sauberes Spiel ablieferst, dann machen die Texans ja wahrscheinlich nicht mal 20 Punkte.
Nee, weil viel davon, was du gerade kritisiert hast, kann man ja auch über die Texans Offense sagen, weil da sind die Sorgen natürlich auch relativ groß, wenn du dir anguckst, wie die Offense hier wieder performt hat. Weil die zweite Halbzeit war man ja quasi nicht mehr existent. Nach dem zweiten Touchdown müsste es ja dann gewesen sein, logischerweise. Ich glaube, relativ zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und dann ist nicht mehr viel gekommen. Und alleine, wenn du dir die Rushing Stats einfach nur mal so blank auf dem Papier anschaust, die sehen erstmal gut aus, ne? Im Boxscore. Ich weiß nicht, 3,9 Yards pro Versuch oder so. Nicht schlecht. Ja, das liegt daran, dass Ogunbowale und Tank Dell je ein Big Play hatten bei einem Run. Ja, das hübscht das natürlich schon auf.
Ogunbowale war der Fake Punt.
Ah ja, stimmt.
Das war nicht mal ein Run. Ja, also es war ein Run, aber nicht mal ein wirklicher Run.
Ja, gut. Aber Joe Mixon irgendwie am Ende bei unter 2 Yards pro Run. Wie groß sind die Sorgen um diese Offense? Und das ist eigentlich meine einzige Frage, die ich dazu habe.
Man könnte viele Fragen stellen, aber ich glaube, die fasst es zusammen. Also, ganz ehrlich, ich hatte das vor Wochen auch schon irgendwo mal getweetet gehabt. Houston ist für mich Richtung, wenn wir jetzt Richtung AFC Playoffs denken, ist Houston für mich ein kompletter Pretender, wenn die Offense nicht einen Riesenschritt noch macht. Und ich sehe halt nicht, wo das noch herkommen soll. Also wir sehen, was die Bills offensiv machen. Wir sehen, was die Ravens machen. Wir wissen, was Kansas City machen kann in den Playoffs. Houston offensiv im Moment, das ist ja einfach gar nichts. Das ist null Run-Game. Das ist eine schwache Offensive Line, die auch wieder angeschlagen war. Da haben sie wieder ein bisschen umbauen müssen. Ich fand, CJ Stroud war gestern besser, als der Boxscore aussieht. Der Boxscore sieht halt doch ziemlich verheerend aus mit 131 Passing Yards und 4 Sacks. Aber du siehst einfach, wie wenig im Moment offensiv auch zusammen funktioniert. Die hatten 181 Total Yards in dem Spiel. Ich habe die Statistik dazu gesehen, für Houston spezifisch. Das sind die wenigsten Yards in einem Texans-Sieg seit 2006. Und gerade halt mit Blick darauf, dass Miami's Defense jetzt die letzten Wochen nicht so toll war, nicht mehr so stark gespielt hat wie früher in der Saison, umso alarmierender. Also wieder Protection-Thema. Stroud hat ein paar Plays gemacht. Dann hat, ich glaube, Matchy war es, der hat einen dieser Shots fallen gelassen bei Third Down. Das war direkt vor dem Fake-Punt. Der Fumble dann, da ist es natürlich auch Pech. Einfach Stroud war nicht bereit für den Snap. Snap kommt vom Backup-Center und er kann ihn nicht kontrollieren. Sowas passiert halt mal. Aber die grundlegenden strukturellen Themen, Offensive Line, Protection, Run-Game, darüber reden wir bei den Texans seit 2 Monaten mindestens. Und es ist mehr oder weniger unverändert, auch egal, wie sie die Offensive Line umbauen, egal. Jetzt ist Nico Collins wieder da. Jetzt haben sie ja zumindest mal 2 der 3 Receiver auch wieder beide zusammen. Die Probleme bleiben die gleichen. Und wenn du das eben siehst und das vergleichst mit den anderen AFC-Top-Teams, dann ist das halt schon ein klares Tier darunter.
Ist auch ein bisschen schade, dass die Dolphins verloren haben, wenn man sich jetzt das AFC-Playoff-Picture anschaut, weil im Grunde ist die Nummer durch. Im Grunde ist klar, welche 7 Teams aus der AFC in den Playoffs landen werden. Die Chargers haben gerade die letzte Wildcard, die 3. Wildcard und haben 2 Siege Vorsprung vor den Colts und eben den Dolphins und den Bengals. Und da wird wahrscheinlich nicht mehr viel passieren, oder?
Wahrscheinlich nicht. Ja, wir haben ja jetzt, reden wir am Donnerstag eh nochmal ausführlicher drüber, weil am Donnerstag haben wir Chargers gegen Broncos, also das direkte Duell zwischen den beiden. Aber wahrscheinlich nicht, weil die Gelegenheiten waren gestern da. Miami hätte die Tür weit öffnen können mit einem Sieg. Und die Colts hätten die Tür sehr weit öffnen können, wenn die nicht, also eine der absurderen Niederlagen dieses Jahr sich abgeholt hätten.
Dann schauen wir doch mal auf die restlichen Spiele. Wir haben über die Chiefs bzw. über Patrick Mahomes schon gesprochen. Erstaunlicherweise haben die mal mit mehr als einem Score gewonnen, 21-7 gegen die Browns. Dank Jameis Winston, der tatsächlich auch gebencht wurde.
Sie haben es mit 21-7 gewonnen, weil sie die Turnover-Battle mit 6-0 gewonnen haben. Die Browns hatten 6 Turnover. Was so das Ballbewegen angeht, die Browns hatten tatsächlich mehr Yards pro Play in diesem Spiel. Die Browns hatten 2 First Downs.
Wenn du immer nur kurze Felder hast, musst du nicht viele Yards überbrücken.
Es ist korrekt, ja. Also es war ein effizienter Sieg der Chiefs. Und klar, die große Frage natürlich dann, die über diesem Spiel steht, ist, was ist mit Mahomes? Wie lange fehlt er jetzt? Erlaubst du es dir vielleicht, ein Spiel zu verlieren und baust dann darauf, danach gewinnen wir alles? Das ist jetzt die Diskussion, aber da reden wir am Donnerstag drüber.
Die Bengals haben die Titans geschlagen, wie auch immer sie das hinbekommen haben. Also Will Levis hatte ein Wörtchen mitzureden, was das angeht. Und Turnover waren ja auch nicht ganz unentscheidend.
Ja, auf beiden Seiten. Also es gab insgesamt 10 Turnover in diesem Spiel. Das war so ein richtiges Late Season für beide, geht's um nichts mehr. Komm, wir schmeißen mal den Ball ein bisschen. Und ja, auch absurde Dinger, dieses Tavondre Sweat Play, das ist natürlich absolut Weltklasse, wie er da
das Lineman. Habe ich schon wieder ganz vergessen gehabt, weil das so unfassbar. Zu Beginn des Spiels war es, weil seitdem ist einiges passiert dann noch. Aber ich habe dir direkt geschrieben, in Caps bei WhatsApp. Sweat, was habe ich geschrieben? Sweat Big Play mit dem Ball in der Hand oder irgendwie sowas, inklusive Stiff Arm. Überragend. Wirklich eines der besten Plays der Saison. Gar keine Frage.
Ja, also es war ein vogelwildes Spiel. Komplett sehr unterhaltsam. Also wer einfach nur Lust auf ein unterhaltsames Spiel hat, kann man sich durchaus angucken. Aber du merkst halt, es geht für beide um nichts mehr. Und ich glaube, wir merken auch sehr klar, dass die Titans auf dem Quarterback-Markt sein werden, wenn wir dann in 5-6 Wochen Richtung Offseason gucken.
Will Levis hat 12-mal den Ball geworfen. 3 Interceptions. Ja. Das musst du auch erstmal hinbekommen. Die Commanders haben sich über die Ziellinie gerettet gegen die Saints, nachdem die ganz nah wieder rangekommen sind. Und zwar mit 20-19. Spencer Rattler ist reingekommen, hat die Saints wieder rangebracht, hat den Ausgleich quasi ermöglicht, theoretisch. Aber die Saints haben sich gedacht, komm, wir wollen das Spiel hier gewinnen. Gehen für 2. Spencer Rattler gibt, Spencer Rattler nimmt. Denn die Two-Point-Conversion war dann nicht erfolgreich und am Ende verlieren sie dieses Spiel.
Ja, wer weiß, wie das ausgegangen wäre, wenn der von Anfang an gespielt hätte. Also Haener wurde ja wirklich zur Halbzeit gebencht, erste Hälfte gar nichts gemacht.
Wir haben da noch kurz drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, versuch doch wenigstens deinem Rookie, wo zumindest irgendwo vorstellbar ist, dass da noch irgendwie ein bisschen was von Potenzial drinsteckt. Ja. Gib doch dem Spielzeit und nicht Jake Haener, den du jetzt schon mehrfach gesehen hast, wo du weißt, dass es dass da nicht mehr viel drinsteckt in Sachen Ceiling. Ja gut, aber im Nachhinein ist man immer schlauer.
Sie hat halt vor allem aber eben hier diese, also ich denke mir eben gerade in so einem Spiel, die waren dann, ich glaube, 7,5 Punkte Underdog gegen ein Playoff-Team, ein mutmaßliches Playoff-Team. Da brauchst du mehr die Upside. Also darauf zu hoffen, Game-Manager Jake Haener vielleicht so mit Rattler, und das kam ja auch sofort, es war genau das Ding. Rattler kam rein und er geht halt auf die Big Plays, er versucht halt die Shot-Plays zu holen. Und er hat auch ein, zwei Mal Turnover-Glück gehabt, keine Frage. Aber er versucht halt diese Dinger immerhin, ne? Die Story aber aus dem Spiel für mich ist mehr noch Washington, schon auch so ein bisschen Bauchschmerzen. Also die erste Hälfte, eigentlich musst du es da schon wegpacken. Washington scored zweimal in der ersten Hälfte, aber nur auf dem Rücken von 2 Saints-Fehlern. Also der erste Touchdown kommt, weil die Saints beim Field Goal eine Roughing-Strafe kassieren und dadurch der Drive weitergeht. Und der zweite war eben nach der Interception von Haener, wo sie dann scoren. In der zweiten Hälfte dann, Washington, also ich fand's, die Saints-Defense hat sehr, sehr gut gemacht. Sie haben die Line of Scrimmage deutlich besser kontrollieren können, als ich das erwartet hatte. Commanders mit Backup Center kurzfristig auch in dem Spiel. Und Daniels hatte oft den ersten Read nicht, musste oft zum zweiten Read gehen und dann wurde es unruhig und sie haben ihn nicht seitlich um die Edge aus der Pocket rauskommen lassen. Er hatte 3 Shot-Gelegenheiten zu McLaurin, alle 3 verfehlt, 2 überworfen, 1 unterworfen. Daniels hatte sehr, sehr gute Momente in dem Spiel. Der war oft der zentrale Grund dafür, dass sie den Ball überhaupt bewegt haben. Aber als Team war das kein überzeugender Auftritt und sie hätten es halt am Ende tatsächlich fast verloren.
Die Ravens haben nicht verloren. Die Ravens haben sehr überzeugend gewonnen gegen die New York Giants mit 35-14. Ähnliches Ergebnis für die Cowboys gegen die Panthers. Zu deinem Leidwesen?
Stimmt,
über,
ja.
Über Kenny Pickett können wir gleich noch sprechen. Aber die Cowboys mit Cooper Rush.
Ja,
ordentlicher Auftritt. Und Bryce Young mit so viel Fumbles, glaube ich, wie Cooper Rush Touchdowns hatte.
Ja, jetzt waren die Panthers, was war es, das erste Mal seit 34 Spielen, 33 Spielen Favorit, irgendwie sowas.
Ja, hat man nicht gesehen.
Und dann so eine Nummer, ja, das war schon bitter. Doch einiges an Wasser auf den Hype.
Brian Thomas von den Jaguars war gut. Devonte Adams bei den Jets war besser. Die beiden haben sich wirklich ein wildes Wide-Receiver-Battle geliefert. Am Ende gewinnen die Jets mit 32-25.
Ja, das Spiel war noch nicht in meiner Rotation. Das habe ich noch nicht geschaut, kann ich nicht viel zu sagen. Außer
ja, aber das wird dir gefallen. Also die beiden Receiver, ja, wirklich sehr, sehr schöne Plays geliefert.
Ja, ich habe nur gesehen, dass Aaron Rodgers der Leading Rusher für die Jets war. Das fand ich dann doch kurios.
Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen, aber ja. frag mich nicht wie, aber die Broncos haben die Colts geschlagen mit 31-13, trotz eines absurden und wilden Spiels von Bo Nix.
Ja, das Spiel war natürlich komplett zu haben für die Colts. Das war komplett auf dem Silbertablett da und sie schenken es halt so dermaßen weg. Jonathan Taylor hat einen 41-Yard-Touchdown-Run, lässt den Ball vor der Endzone fallen. Und
das ist jetzt dieses Mal, diese Saison nicht das erste Mal passiert.
Das war gestern nicht. Das war gestern der Fall. Das war die Bengals waren es, glaube ich, oder? Bei dem Return, bei dem einen.
Ja, irgendwas klingelt. Ja.
Cincinnati hatte so eine Szene, auf jeden Fall. Wenn der den einfach in die Endzone trägt, also wenn er ihn, weiß nicht, 0,5 Sekunden länger in der Hand hält, dann führen die Colts in dem Moment 20-7. Und ich glaube nicht, dass Denver da noch zurückkommt. Und dann hatten sie diesen absurden, also es ist ein Fumble laut Boxscore, aber es ist eigentlich ein Pass nochmal zurück, also Pass und Trickplay, und Mitchell soll den Ball zurückwerfen zum Quarterback. Der braucht aber viel zu lange. Nick Bonito sieht das, was da passiert und fängt, es ist halt ein Pass nach hinten, er fängt ihn ab, deswegen ist es ein Fumble und trägt den halt zum Touchdown zurück in die Endzone. Denver kann sich hier sehr, sehr glücklich schätzen, dass sie das gewinnen, weil Bo Nix schon sehr viel versucht hat, um das wegzuwerfen. Die Scores der Broncos letztlich waren ein Touchdown-Drive über 54 Yards. Ansonsten ein 5-Yard-Field-Goal-Drive nach einem Fumble, ein 15-Yard-Touchdown-Drive nach einem langen Punt-Return von Marvin Mims, der Fumble-Return-Touchdown und ein 35-Yard-Touchdown-Drive nach der zweiten Interception von Anthony Richardson. Also wieder so ein Spiel, in dem sie eigentlich nicht viel fürs Spiel machen, eigentlich zu viele Fehler offensiv drin haben, aber trotzdem scoren und gewinnen. Also sie hatten so ein Spiel schon mal vor ein paar Wochen gegen die Raiders, wo sie einen Drive über 50 Yards hatten und daraus 29 Punkte machen. Gestern hatten sie einen über 40 und machen 31 Punkte damit. Ich habe kein Vertrauen in dieses Broncos-Team, wenn es dann in die AFC-Playoffs geht.
War das wirklich die Bengals? Weil die Bengals hatten diesen Jonah Williams-Touchdown.
Nee, das waren die Cardinals.
Ah, die Cardinals, sorry. Jonah Williams war mal bei den Bengals. Jetzt komme ich komplett durcheinander. So viele.
Ich glaube, war es nicht eine der Interceptions?
Stimmt.
Die sie zurückgetragen haben und dann aber lässt er den Ball fallen vor der Endzone? Was
nicht? Ah, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich habe ja am Anfang gesagt, es ist so viel passiert und ich krieg das alles in meinem Kopf überhaupt nicht mehr vernünftig verarbeitet. Wo waren wir? Die Eagles haben die Steelers geschlagen mit 27-13.
Ich weiß es nicht. Jetzt kann ich die Szene kurz sagen. Ich habe sie nämlich jetzt gerade gesehen, weil es gibt ja auch im Boxscore diese komische Sequenz, wo die Titans 3 Drives nacheinander haben, weil ich liebe dieses Spiel. Weil der erste ist ein Pick 6 von Will Levis. So, ja, das heißt, sie kriegen den Ball halt wieder. Signature. Der nächste ist Fumble Tony Pollard, Jordan Battle, 61-Yard Return. Fumbled aber, also lässt den Ball fallen vor der Endzone. Und das ist ein Touchback und die Titans kriegen den Ball zurück. Deswegen haben sie dann nochmal einen Drive und der endet dann mit einer Interception. Dann aber von Mason Rudolph.
Stimmt. Drei. Interception, Touchdown, Fumble, Interception.
Weltklasse-Spiel.
Wirklich Titans in a nutshell. Eagles, wie gesagt, schlagen die Steelers mit 27-13. Die Cardinals deutlich gegen die Patriots, fast überraschend deutlich mit 30-17.
Ja, es ist so ein bisschen misleading, muss man ehrlicherweise sagen. Also Arizona hat den Ball mit dem Run Game gut bewegt, sie hatten ein paar Explosives, sie hatten vor allem aber defensive Big Plays, ein Fourth Down Stop tief in der eigenen Red Zone, sie hatten diese Interception, die mehrfach abgefälscht dann bei ihnen landet. Das waren auch in kritischen Momenten und dann haben sie es ganz gut verwaltet. Ich fand, das war jetzt aber trotzdem kein. Also, der Boxscore sieht ja positiver aus, fand ich, als das Spiel war. Die Patriots Offense, da kommt halt nicht viel. Drake May hat auch ein paar Dinger verfehlt. Aber da ist kein Run-Game, da ist nicht viel Konstanz drin. Protection ist nicht gut, die Receiver sind nicht gut. Arizonas Dropback-Passing-Game, das bleibt schon ein Thema und das wird wahrscheinlich auch eins sein, was man in die Offseason mitnimmt.
Und die Bucks auch überraschend deutlich gegen die Chargers mit 40-17.
Baker Mayfield, das, also. Er hatte eine richtig hässliche Interception, er hätte noch eine Interception haben können. Aber das ist
so,
Baker Mayfield, wie er Spaß macht.
Ja, das stimmt. Was? Aber es war wieder so, das Spiel hat angefangen, Bucks kommen gut rein und haben dann mehrere Turnover und versuchen, das Spiel herzuschenken. Chargers haben es diesmal halt nicht wirklich annehmen können. Über die beiden Mannschaften werden wir aber noch häufiger sprechen, weil beides sehr wahrscheinlich Playoff-Teams.
Monday Night Eagles, Games. Eagles Steelers natürlich auch, also weil da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber die sind beide natürlich am Donnerstag dann groß.
Ja, und generell beide natürlich werden diese Saison noch häufiger zur Sprache kommen, aber wir haben noch zwei Monday Night Games, über die wir kurz sprechen wollen. Ich glaube, eins können wir relativ schnell machen, aber vor allem Minnesota Vikings gegen Chicago Bears, darauf müssen wir schauen. Die Vikings, 6 Spiele in Serie jetzt ungeschlagen, stehen bei 11-2, die Bears 7 Spiele ohne Sieg, 4-9. Und wir haben es ja quasi schon angedeutet, wie wichtig dieses Spiel für die Vikings ist, weil sie eben mit den Lions zumindest aufschließen können. Und die Bears sollten jetzt nach den Performances der letzten Wochen kein Angstgegner sein, aber dieses Duell gab es vor ein paar Wochen schon mal. Und da brauchten die Vikings die Overtime, da brauchten sie am Ende ein Field Goal, um mit 3 Punkten Vorsprung zu gewinnen. Glaubst du, es wird auch dieses Mal wieder eng?
Nicht so wirklich, ehrlicherweise nicht so wirklich. Also Chicagos Defense die letzten Wochen, Die kriegen ja schon immer wieder mal Stops oder Field Goal statt Touchdown zulassen, solche Sachen. Aber dann schaue ich auf dieses Niners-Spiel. Niners konnten den Ball ja wirklich komplett in ihrer Komfortzone auch bewegen mit dem Run-Game, Play-Action, Screens. Da kann ja Minnesota direkt eigentlich anknüpfen. Was ja auch eine Fortsetzung von dem dann ist, was wir im ersten Matchup gesehen haben. Darnold hatte 10 Play-Action-Pässe in dem Spiel, hat 7 angebracht für 181 Yards. Also Play-Action war sehr, sehr explosiv in dem ersten Spiel. Und dann denke ich, in diese Richtung kann es hier auch wieder gehen. Minnesota ist unheimlich gut darin, vertikal Receiver auch frei zu schemen. Bears spielen einiges an Single-High-Coverages. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen immer mit Fragezeichen dahinter nach der Eberflus-Entlassung, aber da wird es Möglichkeiten geben für Minnesota. Gab es ja auch im ersten Spiel mehrfach. Das war dieses Spiel, in dem Justin Jefferson am Ende nur 2 Catches hatte. Aber du die ganze Zeit gesehen hast, wie er Räume für Jordan Addison eben öffnet. Das kann hier durchaus auch wieder passieren. Was ich sonst auffällig fand in dem ersten Matchup war, dass die Bears im Laufe des Spiels dann mehr Erfolg mit dem Four-Man-Rush hatten. Auch weil Minnesota eben seinen Left Tackle verloren hat in dem Spiel. Das hat man gemerkt. Wenn das nicht wieder passiert, dann glaube ich nicht, dass die Bears viel mit dem Four-Man-Rush wieder, also nicht so in dem Ausmaß Kontrolle bekommen. Und dann sehe ich eben die andere Seite des Balls. Und das war in Woche 12. Das war ja das zweite Spiel nach dem Coordinator-Tausch bei Chicago. Und das war damals wirklich eine positive Bestätigung von dem, was wir im ersten Spiel nach Shane Waldron gesehen hatten. Nämlich Caleb, der freier spielt, der als Playmaker spielt, der wirklich auch wieder mehr so dieser instinktive Quarterback ist. Letzte Woche gegen San Francisco, das erste Spiel nach dem Headcoach-Wechsel, also wo Thomas Brown ja dann vom Interims-Offensive-Coordinator direkt weiter befördert wurde zum Interims-Headcoach. Das war wieder ganz, ganz schlimm. Das war wieder wie unter Shane Waldron. Caleb Williams super statisch in der Pocket, hat Sacks genommen, die er nicht nehmen darf, den Ball ewig gehalten. Wenn das hier auch so aussieht, dann frisst der Pass-Rush der Vikings ihn halt auf. Und ich will es gar nicht so darstellen, dass das alles auf Caleb geht. Also schaut euch gerne All-22 der Bears-Offens gegen die Niners an und achtet darauf, wie häufig Routes die gleichen Räume besetzen. Und das Feld super eng gemacht wird, statt halt Räume zu kreieren. Umso wichtiger aber ist es, dass Caleb selber hier Dinge in die Hand nimmt. Und wenn er das nicht macht, dann werden die offensiv keine Chance haben.
Die Vikings sind mit 7 Punkten favorisiert. Das sagt quasi alles über dieses Spiel aus. Aber es gibt ja noch ein zweites Monday Night Game. Und das sind die Las Vegas Raiders gegen die Atlanta Falcons. Die Falcons, 4 Niederlagen in Folge, jetzt 6-7. Raiders stehen bei 2-11. Für die Raiders geht es eigentlich ja nur noch um den First Overall Pick. Und das versuchen, sie zu erreichen, indem sich Crosby rausnimmt, sozusagen. ja, das klingt, ja. Er muss operiert werden. Das klang jetzt deutlich positiver, als es ist. Fällt den Rest der Saison aus. Aber vielleicht ja auch ohne Aiden O'Connell. Ob das jetzt so schlecht ist, weiß ich nicht. Ob das die Chancen auf den First Overall Pick erhöhen, mal schauen. Aber für die Falcons, ja, man kann natürlich noch ein bisschen Spannung herbeireden. Es geht irgendwo noch um die Division, aber man ist zwei Siege hinter den Bucks. Das ist hier ein Pflichtsieg, no matter what.
Absolut, also das ist keine Frage. Atlanta hat noch immer noch einen Weg dahin. Sie haben mit dem direkten Vergleich gewonnen mit Tampa Bay, also sie müssen sie in dem Sinne nicht überholen, quasi reicht.
Ja, wir haben nur noch
und das Restprogramm ist halt Raiders, Giants, Commanders, Panthers.
Ja, gut.
Aber sie müssen halt diese Pflichtaufgaben auch erfüllen. Und gerade hier, also insbesondere eben Falcons Offense gegen Raiders Defense ohne Max Crosby, das muss ein Spiel sein, wo wir auch wieder mal mehr von der Falcons Offense sehen. Cousins jetzt die letzten 4 Spiele, ich bin mir sicher, viele haben die Stat gesehen, 0 Touchdowns, 8 Interceptions. Dieses Spiel gegen die Chargers, das er weggeworfen hat, gegen die Vikings waren die Big Plays ja immerhin da, aber eben auch kritische Turnover. Und jetzt gegen eine Raiders Defense, die keine gute Coverage Unit hat, keine gute Pass-Defense generell hat, ohne Crosby ihren mit Abstand wichtigsten Spieler verliert. Da muss mehr gehen für diese Falcons-Passing-Offense und eben auch mehr gehen, nicht im Sinne von wir gewinnen das 2017, sondern halt auch mal, dass du wieder seht, es geht vielleicht in eine andere Richtung, dass du wieder einen Trend in eine andere Richtung kriegst. Weil im Moment gucke ich auf diese Division und sehe, wie Tampa Bay spielt und sehe ein klar besseres Team als Atlanta. Hier vielleicht die Möglichkeit, nochmal für dieses letzte Saisonviertel, diese letzten 4 Spiele, da noch mal mehr rauszuholen und das in eine andere Richtung zu schieben. Die andere Seite des Balls sollte ja aber auch funktionieren. Also egal, ob da jetzt Ridder oder O'Connell spielt, da sollten die Falcons doch einigermaßen Zugriff bekommen gegen eine Offense, die jetzt wirklich nicht viel Herausforderung darstellt, abgesehen von dem, was individuell Brock Bowers macht. Und einen Namen, den ich reinwerfen wollte, ich weiß nicht, ob er dir irgendwo mal aufgefallen ist, vielleicht in Fantasy, Sincere McCormick.
Ja, klar.
Plötzlich haben die Raiders zumindest einen Back, der ein bisschen was Positives macht.
Ja, auch nur, also muss ich ganz ehrlich sagen, nur wegen Fantasy, aufgrund von Fantasy und wegen eines sehr ungewöhnlichen Vornamens.
Richtig.
Also eine Sache hast du natürlich hier maßlos unterschlagen und einfach nur so nebenbei erwähnt. Desmond Ridder könnte hier starten. Das ist natürlich das Revenge-Game von Desmond Ridder. Und was wäre, das wäre Peak-NFL- wenn Desmond Ridder hier gegen die Falcons irgendwas reißen könnte.
Das wäre Peak Falcons voll. Also Falcons-Fans, glaube ich, zittern da davor, dass genau das passiert.
Falcons sind aber 5,5 Punkte auswärts favorisiert. Und letztendlich ist es das, was wir zu Beginn gesagt haben. Ein Pflichtsieg, nicht mehr und nicht weniger, zumindest nicht im Vorwege. Wer weiß, wie wir da morgen drauf schauen. Aber eigentlich sollte man sich hier keine Sorgen machen müssen. Das war der Montag für Woche 15. 2 Spiele offen. Wie gesagt, viel passiert. Das war wirklich eine Woche, weil ja auch keine Bye-Weeks waren. Es ist so viel passiert. Man hat es ja gemerkt, wie ich durcheinander gekommen bin mit einzelnen Spiellern und Plays. Einfach crazy, was da los ist. Und wir haben ja noch 3 Wochen. Und am Donnerstag sprechen wir über Woche 16 in der NFL. Adrian, noch irgendwas auf dem Herzen?
Das ist korrekt. Woche 16 ist korrekt. Wir haben die Woche auf jeden Fall richtig im Blick. Ja, wir können ja, also Woche 16 ist ja schon ein bisschen anders. Da werden wir natürlich auch nochmal dann drüber reden, mit eben den Samstagsspielen, die wir ja bekommen. Und das zieht sich jetzt ja durch bis eigentlich dann Silvester. Da wird es jetzt einige Male komische Termine auch geben, NFL-mäßig. Wir werden Previews und so weiter machen, keine Sorge, aber sagen wir vielleicht am Donnerstag nochmal was dazu, wie das dann terminlich genau alles aussieht.
Genau, nicht ganz der Montag-Donnerstag-Rhythmus und ein bisschen anders aufgeteilt, weil sonst haut das alles nicht hin mit den Feiertagen, die ja dann auch noch irgendwie stattfinden. Das war's auf jeden Fall für heute. Wir hören uns Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.